Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Claudia Thesenfitz. Herzlich willkommen.
Hallo Herr Gasdorf, ich freue mich sehr hier zu sein.
Ja, Claudia Thesenfitz, wie gesagt, wir freuen uns auch sehr, dass Sie heute hier sind zu Gast, ist Autorin, schreibt Glücksromane über Sylt.
Genau.
Erzählen Sie einfach mal, wie es dazu kam.
Also wie es zum Schreiben kam oder wie es zu den Glücksromanen kam?
Ich würde erstmal über die Glücksromane sprechen.
Okay. Also wahrscheinlich spielen Sie auf diesen etwas ungewöhnlichen Untertitel an. Also das kam so, dass wir bei meinem ersten Roman, meinem Debüt, Sylt oder Selters, überlegt hatten, dass wir nicht nochmal drunter setzen können, Sylt-Roman, weil Doppelungen als Profi, Wortdoppelungen sind ja nicht so beliebt. Und dann haben wir überlegt, was setzen wir denn drunter? Also es soll ja irgendwie schon klar sein, dass das jetzt irgendwie nicht einfach nur Roman oder so. Und dann fiel mir das ein, Glücksroman, weil mein Antrieb war eben, die Menschen zu erheitern und mit dem Roman auch glücklich zu machen. Und dann haben wir diesen Titel erfunden, der dann auch vom Verlag gleich geschützt wurde, weil der so eingängig war, dass andere den dann auch haben wollten und auch versucht haben, den drunter zu setzen und ihre Bücher, aber das ging dann nicht mehr.
Aber wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie angefangen haben, über Sylt zu schreiben? Also wie ist es überhaupt zum ersten Buch gekommen?
Ah ja, genau. Also schreiben wollte ich immer schon, seit ich lesen kann eigentlich. Also ich habe mit 8 mein erstes Werk in einen türkisfarbenen Ringordner handschriftlich geschrieben, das weiß ich noch. Es ging um einen Jungen, der zu Fuß von Afrika nach England wandert und da König wird. Also ein bisschen absurd, aber
für eine 8-Jährige schon, ne?
Chapeau. Interessanter Plot. Und dann war das aber so, dass ich mir zwar immer Artikel einfielen und Kurzgeschichten, aber ich nicht den langen Atem hatte für einen Roman. Also ich konnte mir nicht vorstellen, eine Geschichte auf 250 Seiten. Es fiel mir einfach nichts ein. Und dann habe ich ja, darauf werden Sie vielleicht gleich noch kommen, den Umweg genommen über Biografien, weil ich dachte, wenigstens mal irgendein Buch. Und dann eines magischen Nachmittages unter der Dusche, ich dusche ab und an mal, fiel mir plötzlich diese Geschichte für Sylt oder Selters ein.
Aber Sie hatten Sie denn einen Sylt-Bezug?
Ach so, ja genau, Entschuldigung. Den hatte ich ewig nicht, weil Sylt war eigentlich während meiner gesamten Kindheit und dann merkwürdigerweise auch wegen meiner, in meinen 20ern und 30ern Tabu, weil Bonzeninsel und so weiter, meine Mutter war Hardcore-Hippie. Und Sylt durfte auf gar keinen Fall angefahren werden, weil da war der Klassenfeind. Und irgendwie habe ich das verinnerlicht und adaptiert. Und es war irgendwie zu meiner Zeit, als ich 20, 30 war, auch viel spannender, jetzt irgendwie in Europa rumzureisen oder nach Mallorca zu fliegen, als nach Sylt. Und dann habe ich aber im Zuge meiner Biografien, die ich geschrieben habe, mal von einem Sylter Millionär eine Anfrage bekommen, dessen Biografie zu schreiben. Und das habe ich dann gemacht und da landete ich natürlich stilecht in Kampen und ging dann an den Strand und war derartig geflasht von diesem Meer, diesen grünen Wellen und sowieso dieser Atmosphäre und durch die Gischt wird da ja alles immer ein Weichzeichner gelegt. Ich kam mir vor wie in so einem Schmalzfilm letztendlich und fühlte mich, also es war Liebe auf den ersten Blick, ich war wirklich schockverliebt.
War das Ihr erster Aufenthalt dann auf Sylt, ja, tatsächlich?
Ja, nee, ich war mal irgendwann mit, wie jeder, auf Klassenreise da, in Dauerregen und mit diesem öligen Pfefferminztee, den man da kriegt und durchgehend Heimweh. Aber das war das erste bewusste Mal, ja, dann wieder und ich war wirklich restlos begeistert. So manchmal hat man das ja eigentlich mit Menschen, wenn man Glück hat, aber mit Orten hatte ich das noch nie erlebt, dass ich das Gefühl habe, hier bin ich absolut richtig, das ist mein Ort. Irgendwie, das war so.
Und Sie haben dann auch tatsächlich diese Biografie über den Sylter Millionär geschrieben?
Die habe ich geschrieben, ja. Also nochmal ganz kurz zurück, muss ich noch, fällt mir gerade ein.
Gerne.
Es musste dann auf Sylt stattfinden, das erste Buch, weil es darum geht, dass eben eine Frau aus ihrem Leben ausbrechen will und sich einen Millionär angeln will. Also an sich platte Geschichte, so platt ist sie aber gar nicht. Die höchste Millionärsdichte ist ja nun mal in Kampen auf Sylt oder in München, aber München fand ich jetzt nicht so spannend wie Kampen und deswegen musste das da spielen auf Sylt.
Ah, okay. Und das ist dann aber erst war aber die Biografie über den Millionär?
Genau. Ja, also das war dann die dritte Biografie, die ich geschrieben habe. Die erste Biografie war ja über Nena.
Genau. Und das ist ja, die ist ja auch richtig durch die Decke gegangen, oder?
Ja, die war auf Platz 3 der Spiegel-Bestsellerliste tatsächlich. Und die ist durch die Decke gegangen ziemlich. Hätte wahrscheinlich auch noch viel mehr durch die Decke gehen können. Es hat sehr wenig Presse gegeben.
Warum denn?
Ja, aus verschiedenen Gründen. Nena selber wollte das auch nicht so gerne. Und man hätte mehr Wirbel machen müssen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Aber das Buch gibt es ja noch, kann ja immer noch passieren.
Aber darf ich kurz fragen, weil das finde ich jetzt total spannend. Mhm. Sie haben eine Biografie über Nena geschrieben.
Ja, also mit Nena zusammen.
Mit Nena zusammen sogar, ja. Genau. Ja, ja. Das heißt, es war ja auch der Wunsch von Nena sozusagen, sowas zu machen.
Ja, ja.
Und dann hat sie aber nicht, sagen wir mal, als es dann soweit war, als es auch auf den Markt kam, jetzt nicht das die größte Werbetrommel gedreht.
Naja, ich glaube, Werbetrommeln sind sowieso nicht so ihr Ding. Und sie hatte gerade, war gerade mitten in der Produktion von ihrem zweiten oder dritten Album. Sie hatte da ja einen Mega-Erfolg gerade zu der Zeit. Und ich glaube, da ging das Buch einfach so ein bisschen unter im Zuge aller Konzerttournee-Vorbereitungen und sonstigen Maßnahmen. Weil das ja auch statt der angestrebten 3 Monate, in denen das fertig sein sollte, 3,5 Jahre gedauert hat.
Oh, wirklich?
Ja. Ja, 3,5 Jahre wirklich enger und auch toller Zusammenarbeit. Also ist auch eine enge Freundschaft dann draus entstanden. Und
ich stelle mir das total spannend vor, also mit Nena sowas zu machen, weil sie ja, sagen wir mal, ist ja eine, ich glaube, sie weiß, was sie will und sie ist ja, ne, also man liest ja auch viel in den Medien. Das heißt, ist toll, wenn man dann so miteinander klarkommt, ne?
Naja, das hat natürlich noch das zusätzliche Faszinosum gehabt, dass ich mit 15, wie fast jedes Mädchen meines Alters und natürlich auch etliche Jungs, damals nur geträumt gehört habe und ich habe mir sofort auch so einen Minirock gekauft und solche Ballettschuhe und habe vor dem Spiegel diesen Tanz geübt und diese Person, also die man damals eben angehimmelt hat, dann wirklich live, also persönlich kennenzulernen und mit ihr zusammenzuarbeiten, war natürlich schon toll und natürlich ist sie ein wahnsinnig interessanter Mensch, sonst wäre sie ja auch nicht so erfolgreich, würde sie nicht so viele Menschen faszinieren und in ihren Bann ziehen.
Und dann haben Sie sogar auch noch, Uwe Ochsenknecht haben Sie auch eine Biografie übergeschrieben, habe ich sozusagen gelesen. Ne?
Ja, der ist natürlich weniger anstrengend, war Uwe Ochsenknecht überhaupt nicht weniger anstrengend gewesen, wollte ich gerade sagen, als Dieter Wedel. Also das war irgendwie die größere Herausforderung.
Ja, Wahnsinn. Also ich meine, nach Dieter Wedel, da ist man dann auch, ne? Also dann kommt auch nichts mehr. Ich habe gesagt, nein. Aber wir dürfen uns nicht zu sehr in den Prominenten verhangen. Ja. Wir müssen wieder zu Sylt zurückkehren.
Ja.
Also, erster Roman 2015 erschienen.
Genau.
Glücksroman. Mhm. Und ich wollte ja wissen, Sie haben schon gesagt, also Sie haben sich dann überlegt, Sie machen, weil das um Millionär ging, machen Sie ein Buch dann, da geht es dann um Sylt, weil da so viele Millionäre sind.
Genau, was auf Sylt spielt, genau, in Kampen. Ja, also das ist irgendwie eigentlich ein modernes Märchen, diese ganze Geschichte, weil die Frau dann mehrere Millionäre tatsächlich kennenlernt, aber so funktioniert ja Liebe nicht und sich da nur zu prostituieren kam für sie auch nicht in Frage, also einfach jetzt nur einen zu heiraten, um das Geld zu haben. Also reist sie völlig desillusioniert wieder ab. Dann passiert aber was anderes, was ich jetzt eigentlich nicht verraten will, weil dann kauft ja keiner mehr das Buch. Ich kann es natürlich verraten. Was meinen Sie denn?
Nee, klar, wie Sie mögen.
Also sie wird Millionärin, aber auf ganz anderem Wege. Und findet auch noch die Liebe, aber auch auf ganz anderem Wege. Also mit so einem zielgerichteten Plan geht es nicht. Dieses Buch kam überraschend gut an. Also das war mein Debüt und hat sich jetzt bis heute, glaube ich, insgesamt 100.000 Mal verkauft, was wirklich viel ist für ein unbeworbenes Taschenbuch. Und das ist dann der Grund gewesen, weswegen der Verlag gesagt hat, du musst jetzt leider weitermachen mit Sylt, weil das lief so gut, ne?
Aber das ist doch toll. Also wir hatten das im Vorgespräch schon mal, dass ich immer sage, ich bewundere Menschen, die von der Schriftstellerei leben können und die so erfolgreich sind. Sie haben das gerade gesagt, in den 100.000. Jetzt ist es ja so, dass sie inzwischen aktuell ist die Nummer 8 schon auf dem Markt von dem Glücksroman, die den Titel trägt Sylt oder Süßes.
Genau.
Und jetzt ist es so, unglaublich, nächstes Jahr ist ja dann, kommt das nächste raus, die Nummer 9. Genau. Können Sie uns schon irgendwie ein paar Sachen zur Nummer 9 verraten? Wie weit sind Sie mit dem Buch?
Ja, also ich habe morgen, genau morgen, schreibe ich den letzten Absatz dazu und schicke es dann an den Verlag, das Manuskript. Mit anderen Worten, ist es fertig. Also meiner Meinung nach, es kann natürlich sein, dass der Verlag da noch eine andere Meinung zu hat, ist aber in der Vergangenheit selten passiert, muss ich sagen. Der Titel ist Sylt im Getriebe. Und es geht darin um eine Frau mit Angststörung, eine Frau mittleren Alters, die so Mitte 50 ist, die eine Angststörung hat, was ja viele Frauen haben, viele Männer auch. Also habe ich gerade neulich einen Gast in der NDR Talkshow gesehen, der übrigens auch in St. Peter-Ording lange ein Hotel geleitet hat. Sie wissen, naja, egal. Kann ich auch sagen, es ist ja in der Presse, also Olaf Beck.
Über den wir auch im Hamburger Abendblatt natürlich einen ganz großen Artikel über sein Buch veröffentlicht haben.
Genau, und Ina Müller zum Beispiel gibt es auch zu mittlerweile. Egal, also diese Frau reitet jedenfalls unter massiven Panikattacken und wird dann aber von ihrer Cousine gebeten, deren E-Bike-Verleih auf Sylt zu leiten, während die weg muss. Das heißt, diese arme Frau kann man ja gar nicht sagen, aber diese eben angstbehinderte Frau muss sich jetzt tatsächlich in ihr Auto setzen und nach Sylt fahren, um diesen Fahrradverleih zu leiten, was ihr unmöglich vorkommt. Das beschreibe ich, wie sie das dann trotzdem macht und dahin auch tatsächlich auf Sylt landet. Und da passiert dann natürlich jede Menge. Und natürlich hat es auch ein Happy End. Meine Bücher haben immer ein Happy End. Ich bin ein großer Freund von Happy Ends. Aber ich versuche eigentlich immer, dass, meistens ist es so, dass eben ein Mensch, eine Frau meistens, die Protagonistinnen sind meistens weiblich oder in der Regel weiblich, nach Sylt müssen und da dann etwas passiert, was deren Leben ändert. Also die gehen dann in irgendeine Art von Katharsis und gehen geläutert und sehr viel glücklicher daraus hervor. Das ist eigentlich immer so der Plot und das ist das, was ich so als Message irgendwie versuche zwischen den Zeilen mitzugeben, weil ganz ohne was mitzugeben hätte ich gar nicht so den Ehrgeiz, glaube ich, zu schreiben. Also ohne, dass ich jetzt irgendwie mich aufschwingen will als irgendein Moralapostel oder sowas. Aber trotzdem ist ja so das Schreiben eine Gelegenheit, etwas zu vermitteln, finde ich.
Also, das heißt, die Bücher haben also auch eine gewisse Tiefe.
Ja, finde ich schon. Also sie werden ja äußerst flach aufgemacht und mit diesen Covern und man denkt, oh, es wird schon wieder der nächste Roman mit
Groschenroman,
Strandflieder und Romantik und Rosamunde Pilcher. Aber viele sind überrascht, wenn sie dann die Bücher lesen, weil die doch sehr anders sind. Also ich habe immer den Ehrgeiz, meine Bücher total authentisch zu machen und sehr ehrlich zu schreiben und vor allen Dingen auch sehr witzig. Aber eben auch sehr tief, also tiefe Erkenntnisse oder Gefühle oder Messages in Humor verpackt, finde ich irgendwie am leichtesten konsumierbar. Und das versuche ich dann irgendwie hinzukriegen.
Also jetzt, was mich wirklich total interessiert, also Sie müssen da ja 250 Seiten etwa füllen. Mhm. Erstmal, wie entwickeln Sie denn diese Geschichte jetzt bei Sylt im Getriebe? Also wie machen Sie sich dann sozusagen ein Skript oder wie oder sitzen Sie dann am Strand auf Sylt und überlegen sich, das nächste Buch, wie sieht das denn, was mache ich da inhaltlich? Ja. Wie läuft das bei Ihnen?
Ja, also ich glaube, da hat jeder Autor eine andere Methode. Da gibt's ja auch ganz witzige Bücher drüber, ne? Also woher Autoren oder Künstler die Kreativität nehmen. Viele gehen unter die Dusche. Maike Winnemuth hat es gesagt und Woody Allen auch. Also bei mir ist es so, jetzt konkret, ich habe eigentlich nur so den groben Plot. Also jetzt zum Beispiel, Frau hat Angststörung, fährt nach Sylt, muss da was schaffen, muss diese Angststörung überwinden. Das ist der Plot, den ich im Kopf habe. Und dann fange ich an, mir die Geschichte zu erzählen. Und dann entwickelt die sich beim Erzählen Seite für Seite, so dass ich mich nicht langweile. Das ist immer mein Anspruch. Das ist, glaube ich, eine relativ ungewöhnliche Methode, weil die meisten machen sich tatsächlich so Szenen und teilen das ein. Und dann gibt's ja irgendwie diese magische Regel, dass 50 Seiten vor Schluss irgendein Drama passieren muss, das sich dann auflöst und so. Das habe ich überhaupt nicht. Also ich erzähle mir das selber und magischerweise kommt das dann irgendwie immer hin mit der Seitenzahl.
Finde ich toll. Und haben Sie denn dann, also Sie fangen an zu schreiben und haben Sie da irgendein Ritual? Also sitzen Sie immer, also haben Sie ein Arbeitszimmer oder jeder hat ja irgendwie, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist genau richtig. Also ich habe tatsächlich, ich habe zwar kein Ritual, aber ich kann am allerbesten vormittags schreiben. Also morgens, ich stehe relativ früh auf, mache mir eine Kanne grünen Tee, der allerdings gut sein muss. Also ich habe so hohe kulinarische Ansprüche, wäre auch noch ein Thema. Und dann schnappe ich mir meine Neufundländerhündin Pauline. Die, dann setze ich mich im Wohnzimmer aufs Sofa, lege die Füße hoch auf den Tisch, schnapp mir das Laptop und schreibe in für Orthopäden katastrophaler Haltung. Aber der Hund liegt neben mir und legt seinen Kopf auf mein Bein. Ich habe den Laptop auf dem Schoß und dann schreibe ich.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Und das ist so einfach so, das ist ja richtig cool. Also der Hund ist dann auch die ganze Zeit dabei.
Ja, der ist die ganze Zeit dabei. Naja, die habe ich ja jetzt erst seit 4 Jahren. Aber vorher hatte ich einen Neufundländer Rüden.
Ach herrlich, aber das ist ja toll. Aber die Hunde oder der Hund ist jetzt nicht im Buch auch immer mit.
Doch, irgendwie. Ich habe ein Buch über den Rüden geschrieben, James. Also der hieß auch James und er ist auch auf dem Cover vom Buch und auch ein Foto von mir mit ihm im Buch. Das heißt mit James auf Sylt. Und das war so meine Würdigung, um ihn unsterblich zu machen. Weil ich das kaum ertragen habe, als er gestorben ist.
Okay, ja, das kann man, ich hatte auch einen Hund, das kann man sehr gut nachvollziehen. Ja. Aber dann muss also Pauline noch ein bisschen an sich arbeiten, dann kriegt sie auch ein Buch vielleicht.
Ja, klar. Ich sammle schon, mache mir fleißig Notizen über all ihre Vergehen und dann, oder auch nicht Vergehen, auch die macht gar keine Vergehen, die ist einfach nur rührend. Vielleicht spielt die dann auch mit. In jedem Fall kommt sie in jeder Danksagung vor.
Ach, super.
Ich hab immer endlose Danksagungen in meinem Roman.
Und sagen Sie, das würde mich jetzt interessieren, weil Sie haben eben selber schon das St. Peter Ording angesprochen. Mhm. Also das heißt, eine, da kommen wir auch noch gleich zu, eine sozusagen in Berlin geborene Dame, die dann auch in Hamburg aufgewachsen ist, lebt jetzt in St. Peter Ording und schreibt Bücher über Sylt.
Ja.
Wieso St. Peter Ording als Lebensort?
Ja, also da, ich habe glaube ich schon angedeutet oder auch nicht, meine Mutter, also ich bin in einem Hippie-Haushalt aufgewachsen, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 3 war, meine Mutter hat uns dann, mich und meine Schwestern, ich habe 2 Schwestern, alleine großgezogen. In einer Villa Kunterbunt in Blankenese und natürlich hatte sie auch einen Hippiebus mit Blumen bemalt und mit diesem Hippiebus ist sie mit uns immer nach St. Peter-Ording an den Strand gefahren.
Ernsthaft?
Ernsthaft, weil das einfach am leichtesten zu erreichen war und man damals noch am Strand übernachten konnte. Das war natürlich der Traum jedes Hippies. Und wir Kinder fanden das auch toll. Und dann hat sie, als sie dann nicht mehr Hippie war, sondern als Lehrerin gearbeitet hat, hat sie sich ein Ferienhaus gekauft in St. Peter-Ording. Und dann hat sie mir irgendwann mal erzählt, 2005 war das, glaube ich, dass die alte Frau, die neben ihr wohnt, die ein traumhaftes Grundstück hat und noch so ein altes Rotklinkerhaus, dass die das verkaufen will. Und ich hatte gerade ein bisschen Geld und die Bank war mir wohlgesonnen zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich das einfach gekauft und wusste gar nicht, was ich damit machen sollte, weil ich wohnte in Eppendorf zu dem Zeitpunkt und wollte auch gar nicht aus Hamburg weg. Und dann war mir die Bank noch wohlgesonnen und hat mir sogar noch einen Sanierungskredit gegeben, einen KfW-Kredit. Und dann habe ich saniert und dann sah das so toll aus. Ich dachte, da ziehe ich jetzt mal selber ein. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt auch, weil ich ja da schon als freie Autorin gearbeitet habe für verschiedene Zeitungen und auch eben die Biografien schon geschrieben habe. Und dann bin ich da hingezogen.
Wie fühlt sich das da so an? Ich meine, wie gesagt, Sie haben selber gesagt, in Eppendorf gewohnt, jetzt in St. Peter-Ording. Wie ist das da so zu leben?
Ja, das war erst ein bisschen merkwürdig, weil niemand natürlich meine ganze Eppendorfer Designerkleidung wirklich gewürdigt hat und man die auch gar nicht so richtig toll anziehen konnte da. Also da wird ja alles sofort matschig und im Grunde genommen kann man ja da nur in Gummistiefeln und Hoodies oder so rumlaufen. Das hat mir schon ein bisschen gefehlt, weil das dieses Sehen und Gesehen werden aus der Stadt und die Anerkennung und die Restaurants und so, das war damals 2005 in St. Peter-Ording alles noch nicht so toll. Aber dann kamen die Kiter mit ihren VW-Bussen und dann kam man sowieso auch auf die Idee, St. Peter-Ording zum zweiten Sylt zu machen und es gab schlagartig bessere Restaurants und so weiter. Und ab da wurde es sehr viel urbaner und also ab da habe ich mich auch wohlgefühlt. Also Blankenese ist ja auch nicht, wo ich aufgewachsen bin, ist ja auch nicht richtig Stadt. Und ich hatte schon immer eine Affinität zu ruhig schlafen und guter Luft und grün. und vor allen Dingen zum Meer. Und seit einem Jahr habe ich ja jetzt auch einen VW-Bus und fange jetzt an zu surfen, Wellen zu reiten. Und jetzt finde ich es natürlich richtig toll.
Sie haben angefangen zu surfen?
Ja.
Obwohl Sie seit 2005 schon da wohnen, haben Sie jetzt erst angefangen?
Ja, merkwürdigerweise. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also ich bin erst letztes Jahr auf die Idee gekommen, dass ja auch ich mir einen VW-Bus kaufen könnte, statt die anderen immer nur für ihre Coolness zu bewundern. Und das habe ich dann gemacht, habe mir einen 30 Jahre alten T4 gekauft. Die Auskenner werden jetzt begeistert nicken. Mit 360.000 Kilometern runter. Man sagt, der wäre dann gerade erst eingefahren, der Motor. Stimmt auch, der fährt super. Und dann habe ich da den Hund reingepackt und ganz lässig diese Surfbretter oben aufs Dach. Und mir ist angetan, mich in einen Neoprenanzug zu quetschen und seitdem mache ich erste Surfversuche.
Moment, aber ohne Lehrer?
Ja, also der Mann, der sehr junge, sehr charmante Verkäufer, Surfbrettverkäufer im Surferladen, Tobis, jetzt weiß ich den Namen nicht.
Oh, wie schade, hätten wir jetzt mal ein bisschen Werbung machen können für den,
Promotion,
ja, okay.
Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Jedenfalls, der hat behauptet, das könnte man auch so, wenn man ein Gefühl für die Wellen hätte. Und seitdem probiere ich das. Jetzt aktuell erstmal mit so einem Bodyboard, das ist so ein Styroporboard, das kann eigentlich jeder. Und sobald ich das irgendwie schaffe, mich da auch auf dieses große Brett zu...
Das Sie auch schon haben.
Schwingen. Ja, ich habe das alles schon probiert jetzt. Also das kann ich mit dem Bodyboard und da schreckt mich auch die Kälte nicht. Also das ist etwas ungewöhnlich natürlich mit 56, aber es ist, es bringt Spaß.
Ich finde das total beeindruckend. Und haben Sie denn, ich weiß, dass Sie vor gar nicht so langer Zeit auch auf Sylt, glaube ich, waren mal mit Pauline, ne, ein bisschen Urlaub gemacht haben. Ja. Haben Sie das auch in dem VW-Bus gemacht mit den Surfbrettern oder waren Sie da dann doch schon mit dem Dach über dem Kopf?
Also wir hatten ein Dach über dem Kopf, aber ich war mit dem VW-Bus und Pauline da, weil die große Neufundländerin natürlich sehr viel besser in so ein großes Auto passt als in mein anderes Auto. Und aber wir hatten eine Ferienwohnung. Also das dann, so weit geht's nicht, obwohl mich würde das reizen. Also mein letzter Roman, Sylt oder Süßes, spielt ja auch auf dem Campingplatz in Hörnum und da reist eine Frau in einem VW T4 dahin und wird da glücklich.
Alles so herrlich, aber das finde ich cool. Das heißt, Sie können also sich, und was mich auch interessieren würde, sind Sie denn jetzt nur einmal im Jahr auf Sylt oder sind Sie regelmäßiger auf Sylt? Lassen Sie sich dort dann auch nochmal neu inspirieren, eben für Themen, für Bücher oder?
Genau, also das, Sie hatten ja auch gefragt, wo ich die Inspiration herkriege.
Genau.
Also das ist tatsächlich so. Ich versuche schon irgendwie 2, 3, 4, also 5-mal so oft ich kann, auf Sylt zu sein. Aber es ist einfach wahnsinnig teuer, wenn man diese Ferienwohnungen mietet. Und wenn ich dann da lang gehe und die neuen Restaurants sehe, gucke, was sich verändert hat, eventuell auch jetzt, ich lerne so nach und nach auch die ganzen Teile von Sylt kennen. Also Hörnum hat mich dieses Mal total fasziniert, das hatte ich immer etwas links liegen lassen. Und auch Morsum, das Cliff, also das sind die beiden Orte, an denen jetzt der neue Roman auch spielen wird. Also ich gucke mir immer so einen Teil sehr intensiv an. Und ja, es hat auf jeden Fall immer einen Einfluss. Es ist immer irgendwas, was ich dann da aufgreife und sehe, was dann mit wieder reinkommt ins Buch.
Und spielt dann auch Glamour die Rolle, weil ich muss jetzt noch einmal zurückkommen, was hatte mich fasziniert. Sie hatten gesagt, Campen, ne? Mhm. Und dann haben Sie für einen, diese Biografie für den Millionär. Mhm. Also Sie haben für einen Millionär, die ist ja erschienen, die Biografie.
Ja, also privat. Die hat ist nicht für einen Verlag gewesen, sondern die hat er für sich privat schreiben lassen.
Also noch viel spannender. Gut, weil ich weiß irgendwie gerade, okay, ich finde das cool. Also okay, der hatte einfach gesagt, ich erzähle dir jetzt was und dann schreibst du mir eine Biografie,
genau,
über mich.
Ja, genau. Er hatte die Biografien von Dieter Wedel und von Nena gelesen und und dann war er wohl der Meinung, ich wäre die geeignete, um seine Biografie zu schreiben, die auch sehr spannend war. Also wie jemand Millionär wird, ist ja ungewöhnlich. Hat mich sehr interessiert, also wäre ich jetzt auch nicht uninteressiert dran, Millionärin zu werden, aber auf dem Weg.
Mit Schreiben, also wer so erfolgreich schreibt, das ist also dann 2, 3 mehr Glücksromane pro Jahr, dann läuft das. Nein. Aber das heißt, Sie haben wirklich, und der hat das dann für sich genommen.
Ja,
also aber drucken lassen, auch so richtig.
Ja, hat er gemacht, allerdings nur für seinen privaten Freundeskreis und Familie. Also wir haben uns ein paar Mal getroffen, intensive Gespräche geführt. So läuft das ja immer, so mache ich das immer mit den Biografien. Also die sind nicht am Schreibtisch nur entstanden, sondern immer in Zusammenarbeit und mit intensiven Interviews mit den Prominenten, beziehungsweise jetzt diesem Millionär.
Vielleicht ist er inzwischen Milliardär.
Ja, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Und ja, der hat mir halt sein ganzes Leben dann erzählt. Ich habe gezielte Fragen gestellt und dann ist seine Lebensgeschichte dabei rausgekommen. Übrigens sind ja diese Lebensgeschichten immer sehr interessant, auch für die Romane dann wieder, ne? Also weil man natürlich da ganz toll Charaktere zusammensetzen kann.
Aber ich finde das mit den Biografien wirklich total spannend. Haben Sie denn irgendwie so einen Wunschkandidaten, hätte ich mal gesagt, über wen würden Sie denn jetzt gerne mal vielleicht auch in nächster Zeit mal so eine Biografie machen?
Oh, das ist schwierig. Also ich bin etwas ab von diesen Biografien eigentlich, weil, und bin sehr froh, dass ich jetzt von meinen Romanen leben kann, weil das immer anstrengend ist, in der Sprache von jemand anders zu schreiben und aus erzählten Geschichten dann wirklich Szenen, bildhafte Szenen zu machen und ja, irgendwie Spannung zu erzeugen. Das fand ich irgendwie schwierig und kompliziert. Ich lerne total gerne Menschen kennen und würde auch weiterhin Interviews machen und wen würde ich gerne kennenlernen?
Weil das ist ja wirklich ein Privileg, weil man ja dann eine Nena, einen Ochsenknecht wirklich dann so richtig kennenlernt. Mhm. Und das ist ja, ne, also eigentlich ist das ja toll. Zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade vielleicht mit Sylt-Bezug jemanden nehmen, Guido Maria Kretschmer stellt auch gerade heute wieder sein neues Buch vor. Finden Sie so jemanden?
Ja, schon, natürlich, klar. Aber ich würde, glaube ich, mich würden eher so etwas verschlossenere Charaktere, also jetzt, ich habe gerade nachgedacht, wen habe ich jetzt so gesehen? Also Nina Kunzendorf zum Beispiel, so jemand würde mich interessieren. Also wo sicherlich auch, oder was weiß ich, Maria Furtwängler, wo Aussagen und wo es was auszugraben gäbe, wobei das, was man da ausgräbt, man leider ja in den seltensten Fällen veröffentlichen kann und darf.
Ja, genau, das ist halt immer so, also manche nehmen ja ein Buch auch, um dann, ne, also manchmal um die Auflage hochzutreiben, erzählen sie dann irgendwas aus der Kindheit oder was auch immer Schlimmes passiert ist, aber stimmt, manches wollen die dann auch nicht veröffentlicht wissen.
Also Ina Müller, wenn fällt mir bei Sylt ein, ne? Das würde mich auch interessieren.
Genau, oder Ina Müller hat ja auch eine Wohnung auf Sylt, wir sagen jetzt nicht wo, und genau, das wäre auch spannend, da hätte man auch so dann den gewissen Sylt-Bezug.
Naja, und die hat auch 5 Schwestern, genau wie ich.
Also sie haben auch 5 Schwestern?
Ja.
5?
Ja.
Ah ja, sie waren doch zu dritt aufgewachsen, ja, in Blankenese und dann noch der...
Dann hat mein Vater neu geheiratet und 3 weitere Töchter gekriegt. Also mein Vater wollte zwar immer einen Sohn, hat aber immer nur, was heißt nur, also hat tolle Mädchen gekriegt.
Jetzt sind wir schon, weil das mit Ihnen so unheimlich spannend ist, wir sind ja schon fast über die Zeit.
Ja.
Aber ich möchte jetzt erstmal nochmal, weil wir haben schon gesagt, Blankenese und so weiter und so fort. Ja. Einmal noch bitte so ein bisschen den Lebenslauf.
Ja, also geboren in Berlin, meine Mutter Kunst studiert an der Kunsthochschule, mein Vater BWL studiert an der, was weiß ich wo man halt BWL studiert, an der Uni vermutlich. Und dann sind wir mit 3, als ich 3 war, umgezogen nach Blankenese und dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und meine Mutter, mein Vater ist irgendwo anders hingezogen. Und meine Mutter ist mit uns in der Villa geblieben, in der wir damals gewohnt haben und hat daraus dann eine Hippie-WG gegründet, so richtig mit Küchenstunden, Drehrad in der Küche, wer wann Küchendienst hat, was natürlich nie funktioniert hat und so. Und ständig wechselnden Leuten, die da gewohnt haben in den einzelnen Zimmern. Das weiß ich noch, es war sehr bunt, sehr lustig, sehr turbulent. Und dann habe ich Abitur gemacht und wusste danach nicht so ganz genau, was ich machen sollte. Ich wollte eigentlich Rockstar werden. Aber
Rockstar?
Ja, ich wollte irgendwie berühmt werden, möglichst lässig. Und es gab aber irgendwie damals ja keine Castingshows und nichts. Und das Einzige, was mir dann einfiel, war Tempo, weil das war irgendwie noch so ganz hip. Da habe ich dann angefangen als Praktikantin.
Bitte ganz kurz für die unter uns, die Tempo nicht kennen.
Das war ein sehr angesagtes Zeitgeistmagazin des Jahreszeitenverlages, was irgendwie so ja sehr trendy war damals. Ein Ableger von der Zeitschrift Wiener, die in Wien erschienen ist, wurde auch von Österreichern gemacht, Markus Peichel. Und da war so die Creme de la Creme der heutigen Top-Journalisten damals versammelt. Also da bin ich wirklich mitten im Pulverfass gelandet. Und das war dann auch der Türöffner zu dem, also wenn man von Tempo kam, kriegt man eigentlich alles. Ich habe dann ein Volontariat gemacht bei der Szene Hamburg. Das ist so eine Art journalistische Lehre, 2 Jahre, wo ich alles Mögliche so geschrieben habe. Und dann sofort eine Redakteurstelle gekriegt habe bei der Zeitschrift Petra danach. Da habe ich als Redakteurin gearbeitet und wurde dann Ressortleiterin und danach dann Chefreporterin, bis ich keine Lust mehr hatte. Weil mir das irgendwie zu langweilig war.
Aber was haben Sie denn da so bei Petra als Chefreporterin, was hat man da gemacht? Also
Interviews, Reportagen, also was wir uns...
Eigentlich cool.
Wir hatten unheimlich viele Reportagen in dem Stil, lauf mal durch Hamburg einen Tag mit einer blonden Perücke und am nächsten Tag mit einer schwarzhaarigen und guck mal, ob das anders ist. Ne? Kommt man als schwarz- oder blondhaarige Frau besser durchs Leben? Also simple Sachen oder auch mit einem riesigen Fake-Büstenhalter, also so eine Quatsch-Sachen, die dann aber trotzdem lustig waren und auch lustig zu erzählen.
Haben Sie da auch Promis interviewt?
Hab ich, ja, Promi-Interviews habe ich da auch ohne Ende gemacht. Also ich hatte eine ganz tolle Produktion mit Brigitte Lacombe, der Fotografin, über die Creme de la Creme der deutschen Jungschauspielerin mit Jasmin Tabat dabei und Heike Makatsch war dabei, Franka Potente und so weiter. Die haben wir alle in ein Studio geladen und da eine ganz tolle Schwarz-Weiß-Produktion über 10 oder 15 Seiten im Heft war das. Also sowas haben wir auch gemacht. Das war irgendwie nicht nur Quatsch, es war durchaus auch seriös. Und dann habe ich eben als freie Journalistin, freie Autorin gearbeitet, habe viel sozusagen Autorenstücke für Im Ruschen zum Beispiel gemacht, habe einen Artikel über meinen Vater geschrieben, zum Beispiel wollen wir uns eigentlich nie kennenlernen, Papa hieß der, den hat er dann zufällig an der Tankstelle.
Aber sehr persönlich, ne?
Ja, das war alles sehr persönlich, wollte ich auch, also ich kann nur sehr ehrlich und authentisch schreiben. Und das kam auch immer sehr gut an. Ich habe mich zwar immer irgendwie ziemlich nackt gemacht, aber es kam gut an. Ja, und dann habe ich Nena in einem Interview kennengelernt. Ich glaube, es war für die Tina oder irgendwas. Und durch dieses Interview entstand dann diese Idee, die Biografie zusammen zu machen, die 2005 erschienen ist auf der Frankfurter Buchmesse mit Riesentrara. Da war ich auch mit ihr zusammen dann. Und dann kam Dieter Wedel, dann kam Der Millionär, dann kam Uwe Ochsenknecht und dann kam mein eigener Roman, der mir dann endlich einfiel. Und ab da war ich so richtig frei dann. Also da habe ich dann nur noch meine Romane geschrieben und ein paar Artikel immer noch links und rechts, aber im Wesentlichen halt die Romane.
Genau, und das ist ja dann, haben wir vorhin schon gesagt, also 2025 steht ein Jubiläum an, weil es dann ja 10 Jahre ist mit den Sylter Glücksromanen. 2015, 2025.
Ja, genau.
Genau, also ich weiß ja auch, ich verrate jetzt kein Geheimnis, Sie werden ja, das wird auch weitergehen. Also das, wie gesagt, die Nummer 9 Sylt im Getriebe, die ja im kommenden Jahr erscheint. Man weiß, glaube ich, noch nicht ganz genau wann.
Also irgendwann zwischen März und Juni wird es erscheinen. Also wir verhandeln gerade so ein bisschen über den Erscheinungstermin. Und Band 11 und 10, also 10 und 11 sind auch schon unterschrieben, werden also auch die nächsten beiden Jahre folgen. Bislang hat sich die ganze Reihe insgesamt, die Zahl habe ich gerade gestern gekriegt, deswegen kann ich sie sagen, über 350.000 Mal verkauft, was ja eine Menge ist.
Das ist doch toll.
Ja.
Und bekommen Sie auch, wir bekommen ja als Journalisten auch Leserbriefe, ne? Mhm. Und bekommen Sie dann auch von Leserinnen, Lesern auch so Briefe oder E-Mails oder?
Kriege ich schon, nicht wahnsinnig viele, aber kriege ich schon über meine Website. Die sind wahnsinnig rührend. Also wenn mir dann jemand schreibt, dass ihm das Buch irgendwie aus einer schweren Zeit geholfen hat oder neulich war auch eine Frau in St. Peter-Ording und hat gefragt, ob ich mit ihr Kaffee trinken würde. Und das war, habe ich dann auch gemacht. Das war, ist natürlich dann immer sehr berührend. Das ist auch, wenn ich Lesungen mache und die Zuhörer dann danach zu mir kommen und mir noch was sagen. Das sind ganz tolle Momente. Und deswegen biete ich ja jetzt auch ein Schreibseminar an. Im Strandgutresort in St. Peter-Ording im Februar wird das stattfinden.
Oh, das ist toll. Das heißt, da geben Sie den Leuten das weiter, was Sie können, schreiben und dann, und die schreiben dann auch alle Bücher.
Ja, also schreiben ist ja eine sehr einsame Tätigkeit und irgendwie habe ich das Bedürfnis, mehr mit Menschen zu tun zu haben, weil ich Menschen einfach auch so gerne mag. Sonst würde ich, glaube ich, auch gar nicht schreiben. Und das ist eben eine Gelegenheit oder ein Versuch, wirklich interessierten Lesern das Schreiben, was ja irgendwie auch manchmal so als trocken und einsam gilt, näher zu bringen mit so ein paar Tricks, die ich mittlerweile nach 30, 35 Jahren Schreibens kenne und beherrsche. Denn letztendlich ist es auch viel Handwerk. Und das, das werde ich irgendwie einer Gruppe von 10 bis 15 Interessierten dann vermitteln.
Sehen Sie, und dann haben Sie auch eine eigene Homepage wahrscheinlich, wo man das auch nachsehen kann. Wie ist die dann, die Homepage?
Das ist mein Name im Ganzen geschrieben, also www.claudiathesenfitz.de.
Also einfach mal draufschauen und vielleicht auch zum Schreibseminar gehen, was ich dann immer frage, wenn ich im Sylt-Podcast Gäste habe, logischerweise, was für Sie auf Sylt so der, weil Sie jetzt ja auch schon häufig da waren, so der Lieblingsort geworden ist? Es muss ja keine Stadt sein, es kann, also kein Ort dort, also einfach was, wo Sie am unheimlich gerne dort sind, wenn Sie da sind?
Ja, also völlig fasziniert, habe ich vorhin schon gesagt. Also zum einen, wenn man auf der Kurhausstraße lang geht, der Blick über die Heide bis runter zum, wie heißt das, Haus Cliffende, wo Thomas Mann ja mal diesen Satz geschrieben hat, den ich auch so schön finde, dass die Wellen wie Raubtiere wären. Und jetzt neuerdings eben Hörnum, also diese Siedlung da mit diesen kleinen Häusern in den Dünen, wenn man da ganz oben steht und eben beide Küstenseiten auf einmal sieht und die Brandung da so gegeneinander klatscht, das sind schon unheimlich schöne Orte. Und noch eine Sache, diese Budasandsiedlung, ich weiß nicht, wie das genau heißt, an der Wattseite zwischen List und Kampen. Da ist auch so ein ganz langer Strandabschnitt, wo es sehr steil hochgeht. Das sind so Häuser, die fast aussehen wie in der Bretagne. Und das fand ich auch unheimlich schön. Das habe ich auch neu entdeckt.
Toll. Könnten Sie sich vorstellen, letzte Frage, weil wir haben schon überzogen, könnten Sie sich denn vorstellen, selber auf Sylt zu leben?
Absolut. Das wäre ein absoluter Traum. Ich horche mich auch immer um nach Häusern und Wohnungen und so weiter, aber die Häuser sind nicht zu bezahlen und Mietwohnungen gibt es einfach leider sehr wenig. Aber ich würde, glaube ich, sofort umziehen.
Also alle, die zuhören, die eine schöne Wohnung zur Verfügung haben, können Sie dann auch Frau Thesenfitz anbieten. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Gastorf. Das war sehr nett.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.